Lieber Xaver, um was geht es heute?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Weltinnenpolitik der Demokraten und Antidemokraten. Meine These lautet, alle Innenpolitik wirkt global, alle Außenpolitik wirkt lokal.
Lieber Xaver, wie begründest du diese These?
Lieber Istvan, wie du weißt, hat die Flüchtlingsfrage in den letzten Jahren die deutsche Innenpolitik ziemlich durcheinandergebracht. Das Flüchtlingsproblem ist, so hart es klingt, im Verhältnis zu den Weltproblemen, die wir haben, ein Nebenproblem. Warum? Weil auch für diese Frage der Satz von Ursache und Wirkung gilt. Es fragt sich, sind die Vertriebenen die Ursache der Vertreibung? Sind die Geflüchteten die Ursache der Flucht? Haben sie Bomben geworfen und gegen sich Giftgas eingesetzt? Haben sie Waffen produziert und dann gegen sich selbst in Stellung gebracht? Verdienen sie an der Waffenproduktion? Nein, für alle diese Fragen gilt, sie sind Opfer, nicht Täter. Sie sind die Leidtragenden einer politischen Entwicklung in der Welt, die gerade völlig aus dem Ruder läuft. Weltweit sind mindestens 64 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Flüchtlinge sind die Opfer von Tätern, die ihnen ihre Heimat nehmen. Nun sind es oft dieselben Täter, die anschließend die Opfer ihrer Politik zu Verursachern der Flucht machen. Von Problemen, die weder die Flüchtlinge verursacht haben, noch die Nachbarvölker, zu denen sie geflüchtet sind. Eine absurde Verkehrung der Tatsachen.
Meinst du, dass die Bürger der westlichen Demokratien allzu oft Ursache und Wirkung, Opfer und Täter verwechseln?
Ja, Istvan, das meine ich in der Tat. Die Bürger der westlichen Demokratien verwechseln sehr oft Opfer mit Tätern, weil sie die wirklichen Ursachen der Politik nicht bedenken und darüber weder streiten noch sprechen wollen. So kommt es zu der absurden Verkehrung, dass sie sich von den Opfern bedroht fühlen. Nicht von den Tätern, die Flucht und Vertreibung, Enteignung und Entwürdigung verursacht haben. Durch die Verkehrung entsteht bei uns eine völlig verwirrte Situation auf unsere Welt.
Wie aber machen wir die Opfer zu Tätern? Und noch absurder, wie befreien wir die Täter aus ihrer Verursachung?
Ja, und der Grund dafür ist die Art und Weise, wie wir in unserer Welt die Politik sehen und wie wir uns den Blick auf die Politik und das Politische verweigern. Viele Bürger suchen, den ganzen Kram der Weltanschauung abzuschütteln, ihn zu ignorieren und manchmal sogar zu verachten. Und dabei begehen sie den größten Fehler. Wer sich nicht um die Politik kümmert, um den kümmert sich die Politik. Weil wir ohne Politik nicht leben können, weil wir zwangsläufig politische Wesen sind, weil wir Teil einer politischen Community sind, die uns mitbestimmt und in der wir zur Mitbestimmung aufgerufen sind. Es gab keinen politischen Streit über unsere Stellung in Europa und der Welt. So sind wir in die Flüchtlingskrise geschlittert. Die hat alles verändert. Sie hat die Bürger aufgeschreckt aus ihrem politischen Schlaf. Erwacht sind sie in einer krisenhaften Welt, für deren Ursachen und Wirkungsweisen sie keine Ideen und schon gar keine Visionen hatten. Aber verlieren wir keine Zeit mit Selbstvorwürfen, gehen wir der fehlenden Antwort nach. Heute ist das unpolitische Wohlstandsträumen ausgeträumt. Der deutsche Träumer erwacht aus seinem politischen Schlaf und steht nun erschrocken vor den Trümmern der deutschen und europäischen Politik. Die scheint schon am Ende zu sein und sollte doch jetzt erst gerade beginnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine These ist, die Weltpolitik zuerst first, die Innenpolitik dann second.
Sehr schön, denke ich auch. Aber wie bemerken das die Bürger?
Ja, die Frage habe ich mir auch oft gestellt. In der Tat klopfen die Weltprobleme brutal an die Mauern und Zäune unseres Bewusstseins. Mitten in Europa sind Flüchtlinge angekommen. Wir haben sie nicht gerufen, wir angeblich nicht. Trotzdem sind sie da. Sie sind die Zeichen an der Wand, das Minnetekel einer großen weltpolitischen Wende, ausgelöst durch Menschenhand und nicht durch irgendein göttliches Schicksal. Jeder ist in dieser neuen Welt Heimat- und Weltbürger zugleich. Beides schließt sich nicht aus, sondern ist die neue Lebensbedingung zur selben Zeit am gleichen Ort. Das Innere der Welt hat sich zum Äußeren gewendet. Alles, was wir heute und in Zukunft erleben werden, geht aus der Wende von außen nach innen hervor. Was wir, die Europäer und Amerikaner, gestern von innen nach außen verursacht haben, das fällt heute und morgen von dort auf uns zurück. Wir verwechseln Ursache und Wirkung, wenn wir die Flüchtlinge nicht als die Folge der weltweiten Kriege begreifen, verursacht von unseren Großmächten.
Was denkst du dann, was sind die tiefer liegenden Ursachen für dieses Versagen?
Ich denke, zuerst ist es die Gier nach Macht und Reichtum bei den Mächtigen. Andererseits, und das ist der zweite Aspekt, ist es der Wunsch nach noch weniger Politik bei vielen Bürgern, die sich ohnmächtig machen und ihrer Verantwortung damit ausweichen. Das führt zur Frage nach dem Kitt dieser geheimen Allianz zwischen den mächtigen Tyrannen, den Mächtigen in der Welt und den sich ohnmächtig machen Wollenden. Im Westen eint die Beherrschten und ihre Herrscher der gemeinsame Traum nach noch mehr anstrengungslosem Wohlstand. Das ist die versteckte politische Vision, die uns leider beherrscht. Das ist die Brücke der Vereinigung dieser zwei eigentlich differenten Gruppen. Der Wunsch nach anstrengungslosem Leben wendet sich ausdrücklich gegen die anstrengende Politik. Und damit sind wir beim politischen Mittel, das einen politischen Zweck erfolgen muss, um durch Macht wirksam zu werden. Politik muss ausgeübt werden. Auch in demokratischen Gesellschaften ist sie deshalb anstrengend. Die politische Ohnmacht aber ist anstrengungslos. Das ist das geheime Gift gegen die Demokratie. Das anstrengungslose politische Leben gibt es nur um den Preis, die eigene Macht fahren zu lassen. Aus dem Zweck der Politik wird so das Mittel der Politikenthaltung. Und seit Rom panem et circenses Brot und Spiele. Polites hieß ursprünglich der politische Bürger. Bürger war man nur, wenn man sich um die politische Macht des Bürgertums, die Polis, die Stadt kümmerte. Der Lebenszweck der Bürger war, Macht als Mittel zu entwickeln. Macht ist damit ein politisches Lebensmittel. Und in den guten und schlechten Gesetzen findet man gute Macht und schlechte Macht. Wer es verschmäht, an der Erfindung von Gesetzen teilzunehmen, wird ohnmächtig, zwangsläufig. Unpolitische Bürger wünschen sich die Ohnmacht, weil sie darin zu Recht eine Entlastung sehen. Tatsächlich ist Politik anstrengend. Wenn die Bürger dann ohnmächtig sind, liefert ihnen ihre Ohnmacht auch noch die schönste Ausrede. Sie können sagen, man kann ja in der Politik sowieso nichts machen. Diesen Spruch hören Sie und ich an jeder Ecke. Und damit sind diese Bürger eben auf hinterlistige Art und Weise sogar wieder produktiv. Sie produzieren die Rechtfertigung ihrer politischen Faulheit. Und ganz nebenbei erzeugen sie damit die Begründung für die Ablehnung jeglicher geschichtlicher Verantwortung. Die gewünschte Ohnmacht wird so zur Basis für den erträumten Stillstand. Beides zusammen, die Gier der Herrschenden nach Macht und der Traum der Bürger von der schuldlosen Ohnmacht, sie beide sind die Ursache für die Lage, in der wir uns heute befinden, lieber István. Das ist der Schluss, zu dem ich an dieser Stelle gekommen bin. Wer keinen tätigen und verantwortlichen Geist entwickelt, der kann nur geistlos und planlos in die Zukunft schauen. Unsere Bürgerbewegung versagt deshalb, weil ihr jede positive Vision fehlt. Dabei leben wir in einer Welt, die alle Chancen hat, in der es Reichtum gibt, wie noch nie auf dieser Welt. Wir könnten Wunderbares erreichen und sind doch heute dabei, alles zu verspielen.
Lieber Xaver, entstehen dadurch nicht riesige Probleme? Verpassen wir nicht viele Chancen, wenn wir die Welt so kleinkariert sehen?
In der Tat, aus dem globalen Wandel und seinen verpassten Chancen entstehen, und das ist die ironische Pointe der Weltgeschichte, lokale Probleme. Von ihnen glauben wir leider, dass sie unlösbar sind. Für diesen Mangel an politischer Lösungsfantasie liegt aber die Hauptursache im Unverständnis des Zeitenwandels. Wir leben heute am Rande einer neuen Zeit. Die dritte Moderne beginnt, die kybernetische Moderne, ein anderer Ausdruck für diesen Zeitenwechsel. In dieser Moderne ist das Innere der Politik von allen mächtigen Ländern global zum Äußeren umgekehrt. Zuerst hat der Wandel weltweit die Grenzen durchlässig gemacht. Dann hat diese Umkehrung, zuerst im Rahmen des Welthandels, dazu geführt, dass die Weltmächte ihre Probleme zu den Problemen anderer Völker machten. Die Innenpolitik der mächtigsten Akteure dieser Welt, USA, Russland, China, wird durch deren globale Einmischung zu unserer Innenpolitik. Das ist die neue politische Realität. Sie besteht folglich in einer Weltaußenpolitik dieser Diktatoren und Mächte, die sich zur Weltinnenpolitik in den anderen Ländern umgekehrt hat. Nur einige Beispiele. Wir haben Trump nicht gewählt und doch bestimmt er unser politisches und ökonomisches Leben. Wir haben auf die Wahlen in Russland keinen Einfluss. Trotzdem beeinflussen Putins Trolle und Hacker den amerikanischen und den englischen und den deutschen Wahlkampf. Und sie wollen den europäischen Wahlkampf instrumentalisieren und beeinflussen. Wir haben Erdogan nicht gewählt und doch macht er auf deutschem Boden Wahlkampf für seine autoritäre Politik in der Türkei. Die grenzüberschreitende Einflussnahme dieser Tyrannen, Diktatoren und Demokratieverächter. Ihre Umkehr zu unserer oder überhaupt zur Weltinnenpolitik gilt es zu begreifen. Diese Wende von außen nach innen führt zu einer Auslagerung des politischen Kampfes in andere Länder und Völker. Plötzlich wird hier türkischer Wahlkampf gemacht. Plötzlich wird hier amerikanische Innenpolitik betrieben. Fremde Autokraten und Tyrannen greifen global über die Grenzen hinaus, greifen in andere Länder ein, um mit ihrer Politik zu Hause erfolgreich zu sein. Diese Umkehr von äußeren Verursachungen zu inneren Wirkungen müssen wir verstehen. Nur dann werden wir von der neuen Weltinnenpolitik nicht überrollt.
Wie agieren die Autokraten in dieser neuen Weltpolitik?
Lieber István, in dieser neuen Weltpolitik haben wir es, wie ich schon sagte, mit einer Umkehrung zu tun. Das Außen, die Ferne, sie schwindet. Was in China oder den USA geschieht, landet faktisch in Echtzeit in unseren Nachrichten. Zweitens, die Welt ist nahe und ihre Probleme auch. Die Existenz eines imaginären Weltgeldes hat sich in der Finanzkrise 2008 gezeigt. Drittens, unsere Exporte erzeugen weltweit Wirkungen. Der globale Welthandel hat die Weltproduktion verändert. Viertens, die Veränderung verursacht hier und heute neue Weltinnenpolitik. Die ersten Zeichen sind die Flüchtlingsströme. Und fünftens, die menschengemachten Weltprobleme machen uns alle zu Brüdern und Schwestern in einem Überlebenskampf. Das CO2-Problem und die Klimaveränderung sind im Prinzip unabweisbare Folgen dieser Umkehrung des Äußeren ins Innere.
Und was sind die Konsequenzen für die demokratischen Staaten?
Ich denke, wir müssen die Ferne da draußen als Nähe und Chance begreifen. Die globale Wende von außen nach innen als eine Aufforderung verstehen zum Besseren. Das kann zu einer neuen Ethik der Demokratie führen. Der Weltbürger ist nirgendwo Bürger, meint Wolfgang Streeck an dieser Stelle. Warum? Weil er nirgendwo zu Hause ist? Nein, völlig falsch. Weil er von einer Heimat träumt, die es nicht mehr gibt. Das ist in der Tat schon richtiger, wie ich meine. Weil er sich in einer Welt einrichten muss, die offen ist. Weil wir sie als Weltkonsumenten nach überall hin öffnen und geöffnet haben. Noch richtiger ist aber, weil uns die Realität dieser Welt zu Weltbürgern macht. Wir alle haben die politische Ökonomie geschaffen. Sie greift nun global in andere Länder ein und verändert sie von innen nach außen, wie der Rückschlag einer Welle, die hinausging, aber heute zurückschwappt. So haben wir die Geschichte der Welt verändert. Seit Kolumbus wurde das Weltbürgertum, wie Immanuel Kant das nannte, Zug um Zug zur Realität. Es war noch nie eine idealistische Konstruktion, weil auch die kleinste Erfindung die Realität der Welt verändert. Mit der Digitalisierung ist die technologische Revolution der dritten Moderne nun auch zu einer unabweisbaren politischen Realität geworden.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
LoRa München. Der Inhalt macht den Unterschied.
Wir müssen nun über eine eigenartige weltpolitische Wende sprechen, die sich zuerst auf dem ökonomischen Gebiet ereignet hat, die aber dann von den Autokraten ins Politische übertragen worden ist. Und dort erleben wir, dass die Autokraten manchmal schneller geworden sind als die Demokraten. Wir haben erlebt, dass sie die Technologie des Westens importiert haben, aber ihre politischen Stillstandsideen exportieren wollen. Das heißt, dass sie weltpolitisch einen Rückwärtsgang einlegen. Die Vereinigten Staaten sind unter der Präsidentschaft Trump leider in diesen autoritären Gang gefallen und wir haben es in den Vereinigten Staaten nun mit einem autoritären fossilen System zu tun, das die Vereinigten Staaten in einen Rückwärtsgang bringen will. Liebe Hörer, versuchen wir, dieses Problem zu verstehen. Dann müssen wir ins Auge fassen, dass die Diktaturen die Einschließung ihrer Bevölkerung durch Technik praktizieren, aber die Ausschließung der Demokratie für ihre Bevölkerung mit Macht durchsetzen wollen. Das heißt, sie übernehmen die Techniken der westlichen Zivilisation. Am Iran ist das besonders deutlich geworden. Das antidemokratische Mullah-System hat vom Westen die Technik genommen, aber das kulturelle Religionssystem damit stabilisieren wollen. In China haben wir ein zweites Modell, das Modell zweier Linien, auf der Ebene der kapitalistischen Produktion vorwärts zu schreiten, auf der Ebene der demokratischen Emanzipation aber gleichzeitig zurück und mit Hilfe dieser vom Westen ursprünglich entwickelten Technik die totale Kontrolle über das Volk, wie George Orwell das mit seinem Roman 1984 schon beschrieben hat, wird dort abgesichert durch einen kommunistischen Konfuzianismus, der ein systemischer Homunculus ist. Das System verspricht Harmonie und Sicherheit. Bei gleichzeitiger Androhung des Bürgerkrieges sollte das Volk demokratische Bestrebungen entwickeln. So wird die Furcht vor der Unruhe zur Furcht vor der demokratischen Entwicklung. Der dialektische Trick der kommunistischen Konfuzianer funktioniert folgendermaßen. Das bessere demokratische System gilt es auszuschließen, um sich im guten Stillstand einzuschließen. Verbunden mit dem großchinesischen Nationalismus darf dann das ganze Volk der Kommunistischen Partei Chinas zujubeln. In Russland unserer nächsten Station auf dem Weg durch den diktatorischen Stillstand erleben wir die Restauration der Feindschaft gegen das unruhige demokratische Volk durch Putin und seine Politik. Eine besondere Variante, die aus dem Verfall des Sowjetsystems hervorgegangen ist, die Renaissance des großrussischen Denkens. Man kann es auch einen oligarchischen Zarismus nennen. Das war schon immer ein Denken der Raumexpansion in Russland. Die Herrscher über den feudalen Raum haben die Eroberung bis an die Grenzen Asiens und Amerikas hingetrieben, das waren die Zaren. Heute spielt Putin die Karte der territorialen Expansion. Und gleichzeitig findet eine ideologische Regression gegen die Demokratie in Russland statt. Sie wird als Schwächung des großrussischen Chauvinismus von Putin und seinen Oligarchen verstanden. An der Stelle gilt es, die Besonderheit des putinschen Weges zu verstehen. Auch hier wird modernste Technologie verwendet, um eine aggressive Einmischung in die inneren Angelegenheiten der westlichen Demokratie zu organisieren. Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck verkehren sich in all diesen Varianten der Antidemokratie. Das muss man verstehen. Die Tyrannen stehen im Kampf, im inneren Kampf gegen die Demokraten in ihrem eigenen Land und versuchen in einer Art Vorneverteidigung ihr eigenes autoritäres System in andere Länder zu expandieren. Dorthin soll der Kampf verlagert werden. Das führt zum Angriff auf die Demokratie in der Welt. Gleichzeitig ist der politische Export auch mit geheimdienstlichen Mitteln, das muss man dazu sagen, die Basis für die Koalition von autoritären und populistischen Parteien. Die Verkehrung der Weltaußenpolitik zur Weltinnenpolitik der Antidemokraten lässt eine Weltfeindschaft entstehen. Wer diese Tendenz in der globalen Politik leugnet, der ist in der Tat ein irrealer Fantast. Die Weltinnenpolitik wird zur antidemokratischen Weltaußenpolitik all dieser nationalistischen Populisten.
Du meinst doch, dass die Demokraten an der zunehmenden Feindschaft der Völker in einer Welt kein Interesse haben können?
In der Tat, das meine ich. Die Demokraten haben an der zunehmenden Feindschaft der Völker in der Welt kein Interesse, weil sie an der Feindschaft zwischen den Völkern und Kulturen nicht arbeiten wollen, sondern an ihrer Freundschaft. Dazu brauchen wir allerdings reale Fantasie und Visionen von einem besseren Leben in dieser Welt. Wir stehen weltweit an einem Scheideweg, ob wir die Verbesserung wollen oder die Verschlechterung als Falle unseres Lebens. Deshalb gilt es, über zwei wesentliche Sätze nachzudenken. Das Bessere wird zum Feind des guten Lebens, wenn wir die Veränderungen in den Weltaußenbeziehungen leugnen. Sie sind zu Weltinnenbeziehungen des Lebens geworden. Wir können nicht weiterleben wie bisher. Der zweite Grundsatz lautet, das Bessere wird zum Freund des guten Lebens, wenn wir die Weltinnenbeziehungen positiv begreifen und die Weltaußenbeziehungen durch Teilhabe und Teilnahme am Wohlstand und der Demokratie regeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen wir nun über Europa. Leider war die Verdrängung der neuen Weltlage das europäische Verhaltensmuster Nummer 1. Von der neuen positiven wie negativen Qualität der Weltinnenpolitik war bei uns nie die Rede. Getrieben durch die beiden verheerenden Weltkriege waren wir eigentlich blinde Seher, die irgendwie verstanden hatten, dass der alte Weg des Krieges, der Nationalstaaten und des Nationalismus wirklich nur in den Irrsinn führten. Aber ein Blinder, der nur durch die Verhältnisse gezwungen wird zu sehen, bleibt blind, wenn er um Zukunftsperspektiven ringen muss. Politisch perspektivlos mischten sich die Europäer seit dem Zweiten Weltkrieg nur noch im Windschatten der jeweiligen Großmacht USA oder UdSSR in die Weltpolitik ein. Europa war klein und wir wollten uns politisch klein machen. Unsere einzige Großprojektion war die Europäische Wirtschaftsvereinigung. Sie folgte der unsichtbaren Hand des wirtschaftlichen Vorteils. Er vereinigte uns und vereinigt uns bis heute. Betrachten wir die Schritte, zuerst die EWG über die EU und die Osterweiterung, dann die Vereinigung mit den Staaten im Norden, Estland, Lettland, Litauen. Aber all das wurde nur auf der Basis von Verträgen durchgeführt. Man hat den ökonomischen Wirtschaftsraum ausgedehnt, unbestreitbar ein Erfolg, geboren aus der Kriegserfahrung zweier Weltkriege, hatte man ökonomisch zusammengefunden. Aber im Windschatten dieses Erfolges segelte der Misserfolg mit. Aus der Vertragsgesellschaft wurde keine Verfassungsgemeinschaft. Es gab die Abstimmung der Verträge über die Verfassung für Europa. Zuerst scheiterten die Vereinigten Staaten von Europa 2004 in Frankreich und 2005 in den Niederlanden. Politisch haben wir uns nicht vereinigt. So sind wir heute in Europa ein offenes Feld für politische Einmischungen äußerer Mächte und ihrer Außenpolitik, die sie zu unserer Innenpolitik machen. Siehe den Brexit. Europa wird von den Antidemokraten zur Vereinigung gezwungen. Und das ist am Brexit gezeigt und gesehen. Die Ironie der Geschichte oder, wenn Sie so wollen, die List oder Hinterlist der Vernunft. Tatsächlich sind wir gezwungen, die Vereinigung Europas durchzuführen, weil sie uns von außen, von unseren Feinden, aufgezwungen wird.
So, lieber Xavier, sind wir dann nicht in einer neuen Phase der Weltinnenpolitik, der digitalen Moderne angelangt?
Ja, das sind wir in der Tat. Wir sind in einem Europa, das wirtschaftliche Vorteile kumuliert, aber politische und kulturelle Identitäten nicht entwickelt hat, die es eigentlich entwickeln müsste. Im Schlafwagen kommt man aber nicht in eine neue Zeit.
Bei dem Aufstieg der Tyrannen und Diktatoren fragen sich viele Bürger, brauchen wir die Demokratie überhaupt noch?
Ja, ich denke, wir brauchen sie nötiger denn je. Aber Demokratie muss gemacht werden. Und da ist bei den meisten oder bei sehr vielen Bürgern eine große Unklarheit. Sie finden, Demokratie ist anstrengend und fragen sich, gibt es nicht eine effizientere Methode des Regierens? Ja, die gibt es in der Tat. Jede Diktatur ist im Ordnungsschaffen effizienter und im Enteignen der Bürger auch.